Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Medizin 3.0 Podcast. Heute haben wir als Gast Doreen Vogt, die Ernährungsberaterin und Experte im Bereich Ernährung. Und vorab, Doreen, magst du dich einmal kurz vorstellen und kurz über dich erzählen? Wo sind deine Schwerpunkte in der Praxis?
Ja, Martin, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich habe eine Praxis für Ernährungsberatung und Therapie und befasse mich tatsächlich auch mit sehr geschriebenen Gesundheitsforderungen in meiner Praxis, wo es mir auch immer darauf ankommt, dass ich immer auf den Einzelnen eingehe, also auf den Menschen nicht. Und mir ist die Ganzheitlichkeit ganz wichtig, einfach keine 0815-Diäten zu verordnen oder Tipps und Empfehlungen, die man auch im Internet findet. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Unwirklich befasse ich mich dann mit den chronisch entzündlichen Erkrankungen in meiner Praxis. Meine Klienten gebe ich dann neue Gewohnheiten mit an die Hand, einfach, dass sie das einfach auch ganz einfach für sich selbst einfach auch umsetzen können. Und letztlich arbeite ich dann auch immer so, dass ich immer ganz gerne in den Körper reinschaue und auch gucke mit Bioimpedanzanalyse einfach zu gucken, wie ist der Körper zusammengesetzt, damit man am Ende auch ein Ergebnis schwarz auf weiß sehen kann. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man eben nicht, wenn man was erreichen will, das ins Blaue hineintut, sondern einfach auch schaut, habe ich das mit dem, was ich vor Ort verkaufe oder was ich dem erzählt habe, auch erreicht.
Genau. Was vorhin die Bioimpedanzanalyse erwähnt, was ist das genau? Das wissen viele eventuell
nicht. Ja, genau. Also Bioimpedanzanalyse ist eigentlich ein super Tool für Ernährungsberater, aber theoretisch auch für Physiotherapeuten. Ne? Da geht es einfach darum, dass es keine Waage in dem Sinne, sondern es analysiert die Körperzusammensetzung mittels eines geringen Stroh, ne? Also stört man mich, sondern das wiegt auch nicht, sondern das schaut, wie sind die Widerstände von Geweben im Körper. Ne? Und dadurch kann man halt eben mittels Rechenverfahren einfach aufrechnen, wie ist der Fettanteil im Körper, wie sind Skelettmuskelmasse im Körper, wie ist die Knochenmasse im Körper und auch Wasser, ne? Also in der Zelle, außerhalb der Zelle, solche Sachen. Und damit kann man wahnsinnig gut in den Körper hineinschauen und hat auch das Ergebnis vor sich. Ja? Man hat einen Vorhinein und einen Nachhinein. Und das ist einfach total schön. Und so arbeite ich auch wahnsinnig gerne, dass ich einfach auch sehen kann, was ich tut. Ich will es dann auch meinen Klienten natürlich. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Aber ich finde es immer wahnsinnig wichtig, dass man die Klienten dahingehend widmen. Ne? Weil gerade so Ernährung, das ist immer so ein Schwammiges für die meisten und wissen dann immer nicht, ja, das bringt nichts, sondern man kann halt eben auch viel da verlieren und so weiter. Aber es ist halt auch immer wichtig, du sagst, jeder ist individuell. Ne? Also wir müssen schauen, dass wir wegkommen davon, dass wir Menschen wie eine Einheit behandeln, sondern jeder einfach für sich individuell. Da gibt es einfach auch verschiedene Körperzusammensetzungen. Es gibt Menschen, die sind innerlich dick, in Anführungsstrichen, nennt man in der Taschsprache Profi, thin, out, inside fat. Das ist halt schneller so, ne, dass man das halt irgendwie bezeichnet. Und da kann man halt ihn auch schön daran sehen, dass es nicht darauf ankommt, wie sieht der Mensch von außen aus, sondern wir müssen gucken, wie sieht er eigentlich von innen aus. Wie ist die Zelle beschaffen, wie ist, wie fängt das der Körper auf, nicht? Und daran kann man halt eben auch sehen, warum auch starke Menschen beispielsweise Herzinfarkt oder sowas kriegen. Gut, ne? Wo die meisten dann halt eben einfach auch nicht, unbedingt sagen, ja, na, sicher, der sieht ja schlank aus und so weiter nicht, aber das hat dann nicht unbedingt was zu tun, ne? Also wir können auch von innen um die Organe herum einfach viel inneres Fett aufgebaut haben, nennt sich dann Fachjargon viszerales Fett. Ne? Und dieses viszerale Fett ist das eigentlich auch das Problematische und noch nicht mal unbedingt besser an der Hüfte.
Und genau, da haben wir schon kurz die Hüfte angesprochen. Genau. Und hier auch nochmal einen Schwenker zu einem sehr wichtigen Thema zu schaffen. Was kannst du uns über das Thema Arthrose erzählen? Und gibt es da eine Verbindung zu der Ernährung?
Gibt es eine Verbindung zur Ernährung? Erstmal offensichtlich für die meisten nicht tatsächlich, aber wir natürlich so, dass Arthrose eine der weltweit häufigsten Gelenkerkrankungen einfach ist. Ne? Und da spielt es allerlei Liebesjahrhunderten natürlich eine große Rolle, aber auch die Kniearthrose, dann kommen die Finger und dann auch noch die Schulter. Es gibt natürlich noch viele andere Arthrosen. Ne? Und es ist erstmal eine nicht entzündliche Erkrankung, aber dadurch, dass die Gelenke aufeinander reiben, kann es dann halt eben auch dazu kommen, wenn nicht mehr Gelenkschmiere, Kinobia, Gelenkschüssigkeit vorhanden ist, dann reiben die Gelenke aufeinander, kommt zur Abnutzung und dadurch entsteht dann eine Entzündung. Und diese Entzündung, die können wir sehr wohl auch mit Ernährung, zumindest einen Teil davon sozusagen in den Schuss bekommen, aber auch der Gelenkaufbau nicht. Und das ist halt eben das, was mittlerweile auch schon seit 10 Jahren widerlegt ist, dass Gelenkknorpel nicht mehr aufgebaut werden können. Das stimmt einfach nicht. Das wurde wissenschaftlich belegt. Darauf zwar, wenn es dann geht, weil Knorpel einfach nicht durchblutet ist, aber wir können ihn auch wieder aufbauen. Das gilt auch mit der Ernährung. Schade ist, aus meiner Sicht jetzt, ich habe auch nochmal nachrecherchiert, es gibt einige große Kliniken tatsächlich mittlerweile in Deutschland, die sagen, Lifestyle, Ernährung, und so weiter, das müssen wir als Ärzte mal umstellen, bevor wir mit der weiteren Therapie weitermachen, also bevor wir Schmerzmittel oder Operationen erledigen ziehen. Aber wenn man sich jetzt mal auf den Fachgesellschaften umschaut, dann ist tatsächlich Schmerzmittel, Operation für die im Moment noch das Nonplusultra. Und das gilt es tatsächlich auch ein bisschen aufzuweichen, ne? Also dass man da halt eben auch hinkommt, dass man auch mit einer nicht so offensichtlich Erkrankung, die was mit Ernährung zu tun hat, tatsächlich auch was machen kann. Genau.
Ja, ich meine, Arthrose wird ja auch durch den Lebensstil verursacht. Und es gibt Faktoren, die eben die Arthrose bekräftigen, verstärken. Und hast vorhin auch nochmal die entzündlichen Prozesse im Körper erwähnt. Kannst du vielleicht das nochmal ein bisschen näher erläutern und wie man das mit Ernährung genau steuern kann?
Also eine Pindi ist erstmal, wenn man die gleich so, dass man es einfach ganz einfach versteht. Ne? Wir haben den Körper Zellen. Die bauen sich darauf auf Gewebe und so weiter, Knochengewebe, Muskelgewebe, die bekannten Sachen. Und die kleinste Einheit ist einfach die Zelle. Und davon geht es aus. Und in unserer Zelle befindet sich einfach drumherum die Zellmembran. Und diese Zellmembran, weil sie eine Zellhaut, wenn sie auch mal zeichnen kann, besteht einfach aus verschiedenen Fettsäuren, also Fetten, die wir auch essen, die wir dem Körper zuführen müssen. Und wenn wir unserem Körper nicht die richtigen Fette zuführen, also immer nur ungesunde Fette, ich würde mal ganz vorsichtig ausführen. Nicht die essentiellen, nicht Omega-3 und Omega-3, dann sind immer nur gebildete Fette. Dann kommt es zu Entzündungen im Körper. Und wir haben wichtig dabei verstehen, einfach, dass wir in unserem Körper für den Zellaufbau oder für auch den DNA-Aufbau und so weiter brauchen wir ein Verhältnis von 1 zu 1. Das schaffen wir tatsächlich in Europa nicht mehr. Weil wir einfach in unserer Ernährungsweise, die wir alle haben, ne, schaffen nur 5% der Bevölkerung. Und in unserer Ernährungsweise ist es tatsächlich so, wir essen viele Fastfood, wir essen viele, ja, wir beißen hier solche Sachen, nicht? Und das auch das Gebäck und so weiter. Und da sind vornehmlich einfach Raps, der nicht Rapsöl verarbeitet, sondern in Sonnenblumenöl oder halt eben auch Palmenfett und solche machen. Und das ist eigentlich nicht so wahnsinnig förderlich für unsere Zelle und halt ganz generell laufen nicht. Und so entstehen dann halt eben erstmal stille Entzündungen, ne? Das kann man dann halt tatsächlich auch ins Blut sehen und das ist der. Auch weil man richtig, ne, also man gerade einen Entzündung im Körper hat, wird man das auch mal nachschaut. Und das ist das C-reaktive Protein. Und das wird dadurch einfach gefördert, nicht? Und dann kann man auch, wenn man selber noch nicht merkt oder noch keinen Schmerzen hat, kann man tatsächlich auch sehen, wie eine Entzündung im Körper entsteht. Und dieses Protein wird dann einfach, ein herzlicherweitlicher genessen, ne? Ja, ist dieses Omega-6-zu-3-Verhältnis oder auch, wie ich es immer so schön sage, wir brauchen einfach in unserer Ernährung viel, viel mehr Omega-3. Und das ist durch die verschiedenen Faktoren im IGI, die nicht mehr so optimal ist. Wir essen Fisch aus Aquakultur. Ist auch nicht optimal. Genau. Nicht so gut. Wir essen viele verarbeitete Lebensmittel. Und das ist einfach so die Berlin hier, wo ich dann sage, ja, das funktioniert so nicht mehr. Ne? Und deswegen können wir auch einen deutlichen Anstieg an Lebensstilerkrankungen, die sogenannten Zivilisationserkrankungen, gehört auch Arthrose dazu, seit 1960 in die Höhe schnellen sehen. Ne? Also das war tatsächlich, bevor wir diese industrialisierte Ernährungsweise hatten, nicht so. Genau. Und das ist einfach der Unterschied. Da macht natürlich auch mal die Qualität der Nährstoffe mal einen Unterschied tatsächlich. Ne? Also auch wenn man jetzt sagt, ja, weiß ich nicht, wie ich den Nährwert nicht. Der Nährwert in meinem Bio ist einfach, dass man da wirklich noch mehr Nährstoffe drin hat. Und man hat tatsächlich auch nicht so viele Pestizide. Ne? Und wir führen unserem Körper nicht mehr die Nährstoffe zu, die wir brauchen. Wir essen sehr kalorienreich, aber wir essen nicht mehr nährstoffreich. Da merkt irgendwo auch der halbe Pfeffer tatsächlich.
Und welche Personengruppen sind besonders gefährdet? Sind das eher ältere Menschen, junge Menschen oder bestimmte Personengruppen in bestimmten Berufen? Setzende Tätigkeit?
Also ganz grundsätzlich kann man tatsächlich sagen, Bewegungsmangel ist da wirklich ein Problem auch. Ne? Aber auch Menschen, die sich total unausgewogen ernähren, so wie ich es gerade eben beschrieben habe, Frauen tatsächlich. Ne? Also Frauen ab 55 sind eigentlich die Zielgruppe, die am meisten betroffen sind. Und dann auch Suchtkranke.
Ne? Und Suchtkranke im Zuge der Schmerzmittelsucht oder andere Süchte?
Ja, dann da gehe ich nachher noch was drauf ein, aber Suchtkranke in Bezug auf Alkohol tatsächlich. Weil Alkohol ist ein Nährstoffräuber, der merkt vor allem auch was dient. Ne? Alkohol macht, ist ein Zellgift, gibt zum Zelltod in Alkoholschäden und letztlich aber auch die Nikotin, ne? Also Raucher sind wirklich auch dafür getroffen, weil Rauchen wirkt tatsächlich auf zwei Ebenen. Ne? Einmal natürlich erstmal das Offensichtliche, die Junge und so weiter, aber letztlich wird unsere Gewebe oder das, was wir halt alle Gewebe im Körper, nicht hier ja Knorpel, ne? In Bezug auf Arthrose, weil man kann nicht mehr ordentlichen Sauerstoff versorgen, wenn wir einfach viel mehr Kohlenmonoxid dann im Blut haben. Und dadurch kommt es dann halt auch am Zelltod oder zum Zelluntergang oder halt eben zu schneller und verschleißt deine Lenke. Und das ist schon problematisch, ne? Also ganz generell immer bei dir mal so ein Tauchen und so weiter. Aber letztlich ist das ein Thema, was nicht die Lunge betrifft, sondern alle Zielkörper. Genau. Und deswegen sind halt eben natürlich Alkoholkranke, ne? Aber Sucht ist halt eben auch Nikotin, aber auch Zucker, die permanente, ne? Und dahin liegt halt. Zucker ist halt eben auch nochmal so ein Thema. Ne? Viel Zucker, es fördert auch wieder Entzündungen.
Und in der Medizin werden Entzündungen, um mal kurz wieder zur Arthrose zu kommen, auch mit Cortison behandelt.
Ja.
Wie stehst du zu dem Cortison? Wie sind da die Folgen?
Naja, Cortison ist da auch mal, weil ich mal, ist ein Mittel, was dann ziemlich zum Schluss kommt. Ne? Heute ist eigentlich. Und Cortison führt dazu, dass der Schmerz auch gesteigert wird. Aber das haben wir eben auch so, dass Cortison nicht länger als 4 Wochen auch fliegebildet wird. Das steht auch in den Leitlinien drin. Also wenn man sich das mal genauer anschaut, ne, dann ist es einfach nicht dafür geeignet, längerfristig Thematisch zu betreiben, als es ein kurzfristiges Mittel. Natürlich nehmen Menschen das länger ein, weil auch die Schmerzschwelle heruntergesetzt wird dadurch. Ja, also wir werden einerseits nach 4 Wochen abhängig. Wir können es nicht mehr einfach so absetzen, sondern müssen uns dann ausschleichen. Oder der Klient, der Patient, der es anhört, der muss sich dann ausschleichen. Ne? Und es führt dann auch dazu, dass auch der Blutzucker erhöht wird, einerseits, ne? Dann, wenn man es absetzt, kann es tatsächlich zu Entzugserscheinungen kommen, wie Gelenkschmerzen. Das ist noch das ganz perfide dabei, ne? Aber dann denken die meisten, oh je, jetzt ich brauche das, weil es, jetzt habe ich wieder Schmerzen, ja? Und bei Fuchs, eigentlich eine Entzugserscheinung. Der Blutzucker ein bisschen hoch, weil das kann man ja nicht so einordnen, ne, wenn man sich nicht so damit befasst. Man kann es aber auch zu Gelenk, nicht nur zu Gelenkschmerzen kommen, sondern halt eben auch zu Muskelschmerzen, auch Müdigkeit, ne, also wenn man Cortison wieder absetzt und tatsächlich auch Gewichtszunahme, auch ein Thema mit Cortison. Und wenn man Cortison über längere Zeit einnimmt, dann kommt halt eben auch ja, verstärkt zur Atemwirkung, also die Haut verschlechtert sich, das Hautbild verschlechtert sich. Und ich glaube, das sind Sachen, die will eigentlich keiner nur haben. Und letztlich muss man halt eben mal schauen, es behandelt nur das Symptom in dem Sinne, Schmerz, aber es behandelt nicht die Ursache, auch wenn Cortison als Entzündungshemmend bezeichnet ist. Und da fällt eben auch noch das Thema, dass wenn der Schmerz einfach nur so aufgeschaltet wird, ist ja immer noch nicht die Ursache behandelt. Wenn der Schmerz aufgeschaltet wird, bewegen sich die Leute, die haben ja das erste Mal gut. Natürliche Bewegung gut, aber die Dinger halt eben auch überkennt und drüber. Was dann wiederum dazu führen kann, dass die Arthrose schneller auch anschaut. Also ich kann nur ein kurzfristiges Mittel sein, das kann man sich nur kurz zum Ausschalten des Symptoms helfen, aber kann nicht auf lange Sicht sozusagen, das Mittel der Wahl rein. Weil es tut sich nicht weiter. Man muss nicht nur den Umhang, sondern muss auch die Ursache kommen.
Genau. Ja, da stimme ich dir auch zu. Auch in der Physiotherapie sehe ich das immer wieder, dass Patienten Cortison einnehmen, auch über eine längere Zeit. Und da werden auch die Gelenkbeschwerden, aber auch Rückenschmerzen etc. dadurch oft nicht besser. Und da nochmal kurz auf den Lebensstil zurückzukommen. Kann man die entzündlichen Prozesse im Körper durch Ernährung steuern? Und wenn ja, wie genau?
Wir können die entzündlichen Prozesse tatsächlich steuern. Wir können einfach schauen, wie ernähren wir uns. Und dann gucken wir natürlich auch, was braucht unser Körper. Unser Körper braucht in erster Linie Fett und Eiweiß. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das kann unser Körper selber machen. Die brauchen wir nicht. Die meinen das immer nur. Ne? Und deswegen, wir haben eine sehr kohlenhydratlastige Ernährungsweise jetzt mittlerweile. In der Wettmaschine, Gesellschaft, Ledge, wie auch immer, ne? Und wenn man sich das dann halt eben mal genauer anguckt, dann fehlen dem Körper meistens Eiweiß und Fett. Ne? Nicht im Sinne von, so wie wir das in Afrika kennen, Eiweißbauch, ne, und sowas. Das werden wir hier in Westeuropa nicht sehen. Aber trotzdem fehlt das hochwertige Eiweiß und das hochwertige Fett. Nicht? Und wir brauchen dahingehend einfach wirklich Lebensmittel, die einmal die Nährstoffe uns liefern, nämlich die Müsse in erster Linie. Ne? Das sollte immer nicht Liste des Tellers, also egal zu welcher Mahlzeit, sollte das tatsächlich ausmachen. Ich sage immer, ja, zum Tusche kann man auch mal Obst essen. Ne? Und das ist nicht das Problem. Aber Mittag und Abend essen, würde ich immer empfehlen, tatsächlich nährstoffmäßig zu schauen, dass ich die Hälfte des Tellers mit Gemüse fülle. Und die andere Hälfte fülle ich zu einem Drittel mit Eiweiß und die andere Hälfte kann dann auch mal Kohlenhydrat sein. Ne? Und das ist bei den meisten tatsächlich eher umgekehrt. Ne? Die haben die haben nicht die Hälfte des Terrassen mit Hügelfeuer, sondern da besteht der ganze Teller aus Eiweiß und Kohlenhydraten. Und das funktioniert wohl leider nicht. Na, dann haben wir zwar auch Fette und so weiter, aber uns fehlen auch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente einfach dann in der Ernährung. Weil das sind ja die Kofaktoren, soll ich mal, die dafür sorgen, dass wir Hormone aufbauen, auch dass wir Körpergewebe aufbauen, solche Dinge. Also brauchen wir einfach. Und das ist mittlerweile viel zu wenig in der Ernährung. Es gibt da halt immer auch so pauschale Empfehlungen, dass man schon so an die 400 Gramm Gemüse pro Tag kommen sollte. Das ist nicht die Geld des Tellers, aber das ist so die minimale Empfehlung. Und dann müssen wir auch schauen, dass wir da wieder hinkommen, viel, viel mehr in die Richtung auch zu essen. Ne? Nicht kalorienreich, sondern nährstoffreich muss die Ernährung sein. Und das fehlt tatsächlich. Wie kann man das jetzt einfach machen, dass man einfach auch mal schaut, nicht so pauschal in Ernährungsform gucken, ich werde Veganer oder Vegetarier, ne? Weil wir sind ja alle individuell. Und ich gucke tatsächlich mit meinen Klienten auch immer darauf, was kann der denn auch umsetzen, ne? Bevor ich jetzt anfange, Ernährungspyramiden runterzubeten. Ja, was ist denn überhaupt auch sein Anliegen? Ja. Und dahingehend dann auch zu gucken, ich verbiete auch niemals was, sondern ich gucke auch immer, was kann ich wie einfinden und wie kann ich auch seine individuellen Bedürfnisse dann auch wieder mit einbeziehen, ne? Weil das muss ich oben die Waage halten. Ne? Essen muss Spaß machen, Essen ist auch genug. Und wir essen nicht nur Nährstoffe aufzunehmen, wie sich das jetzt vielleicht die letzte Zeit angehört hat. Und bis jetzt ist ja auch tatsächlich so, dass Essen auch eine Art von Emotionen ist. Ne? Also wir sitzen beim Essen zusammen, wir unterhalten uns, macht Spaß, solche Sachen, es schmeckt, ne? Es riecht vielleicht auch gut und solche Dinge. Das muss man alles irgendwo mit einbeziehen und wenn ich hingehe und sage, Hammer, du solltest aber 400 Gramm Gemüse essen und er hat vorher noch nie 400 Gramm Gemüse gegessen, damit das nicht funktioniert. Ne? Das ist genauso wie, wenn du deinen Patienten empfiehlst, naja, wir machen jetzt zweimal die Woche Sport. Ne? Wird auch nicht von uns.
Ja, das ist bei jedem individuell. Man kann es nicht einheitlich machen.
Man kann es nicht einheitlich machen. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zukunftsreife auch hochkommen, viele, die sich wahrscheinlich die Podcasts anhören, werden sich auch im Twitter sind auch schon mit Ernährung befasst haben. Und jetzt ein bisschen allgemeine Empfehlung für die DG. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und diese Empfehlung ist auf gesunde Menschen ausgerichtet. Ja. Auf gesunde. Das ist ganz wichtig, dass man das einfach mal auch mal gehört hat. Das ist nicht darauf ausgelegt, wenn ich krank bin, wenn ich schon älter bin, schwanger bin, stiller, als sind andere Themen. Ne? Wir haben ganz viele Ausnahmen. Diese Ernährungsempfehlungen sind auf Menschen ausgelegt, die von 20 bis 60 super gesund sind, keine Erkrankung haben, möglicherweise auch noch viel Sport machen. Und ja, da frage ich mich immer, wie viele Leute sind da? Wahrscheinlich nicht so viele.
Das ist die Minderheit, leider.
Das ist die Minderheit. Und deswegen funktionieren diese allgemeinen Ernährungsempfehlungen auch nicht. Da suchen sich dann einfach die Menschen, oder ganz generell auch nicht nur deine Zuhörer, sondern auch meine Klienten oder auch Menschen, die ich spreche, die suchen sich dann einfach eine Ernährungsform auf, die, wo sie meinen, zu ihnen passt, aber letztlich nicht das mit ihrem Körper macht, worauf sie eigentlich noch wollen. Sie wollen ja, wann wollen sie? Sie wollen eine Lösung, sie wollen, dass sie besser geht, sie wollen möglichst keine Schmerzen und sie wollen möglichst gesund werden. Ja, da ziemlich sollte man sich auch immer jemanden suchen, der einen professionell dann auch begleitet. Ne? Und dann halt eben diese Empfehlungen auch mal auftritt. Sich jede Erkrankung, egal welche du jetzt nimmst, ob es jetzt Diabetes ist, ob es Arthrose ist oder halt eben auch andere rheumatische Erkrankungen, gibt es ja alle individuelle Empfehlungen und darauf ist dann halt eben auch die Aufgabe der Ernährungsfachkraft, also jeder bestimmten Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler, wie noch immer du dir da auch rufen möchtest, dann zu schauen, passt denn jetzt für denjenigen da drauf? Genauso wie du das auch in deiner Therapie machst.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht da nochmal eine ergänzende Frage. Auf dem Markt gibt es so viele Diäten, auch die immer wieder neu erfunden werden, mit man soll nur Wassermelonen essen oder dann nur Proteine, nur Bananen und, und.
Ja.
Wie stehst du dazu, wenn eben der Kunde zu dir kommt und fragt, ja, kann ich die Diät jetzt machen? Macht das Sinn, jetzt nur noch Wassermelonen zu essen?
Also Wassermelone macht keinen Sinn, aber ganz grundsätzlich, eine Diät ist in unserer Definition oder in unserem Kopf einfach so, dass wir sagen, okay, wir lassen ganz viel weg, aber wir fügen nichts mehr hinzu. Und das ist der Kern des Knackfusses bei der Diät. Also ganz einfaches Beispiel, ich weiß, was ich erzählen darf. Ich hatte letztens eine Klientin, die hat jetzt nichts mit Laktose zu tun oder mit Thema abnehmen, aber einfach nur, um das mal verdeutlicht. So, was heißt mir immer, sie wollte viel abnehmen, hat auch 30 Kilogramm abgenommen, hat sich aus dem Internet einen Eiweißshake-Pulver rausgesucht. Ganz grundsätzlich bin ich gegen Eiweißshake, aber muss ich nur richtig essen. Die hat sich da was aufgesucht, ist nicht dazu beraten worden und hat die Ernährungsempfehlung oder welche in Anführungsstrichen hat das auch nicht angepasst auf ihre Bedürfnisse, sondern hat es erst eingenommen, 3 Monate, dann wurde sie jetzt teuer. Dann ist dann in die Drogerie gegangen und hat sich dort ein anderes Pulver geholt. Das weiß ich, in der Drogerie ist die Qualität von, egal was es ist, eine Schlechtpulver nicht die man haben sollte, ne? Weil einfach meistens die Zucker auch beigesetzt. Hat sie weitergemacht, die hat also 6 Monate sich nur vom Schädel ernährt, in Anführungsstrichen. Was ist passiert? Sie hat auf der Messe gesetzt, hat sich super gefreut, dass sie 30 Kilogramm abgenommen hat. Aber letztlich ist sie in einen Falle getappt. Sie sind die Falle getappt, dass sie dann danach den Jojo-Effekt hatte. Weil ihr Körper auf Sparflamme gegangen ist. Also, er hat gesagt, okay, die ist hier offensichtlich in einer in einer besonderen Situation, ich muss jetzt einfach alles mal einsparen. Ja. Möglicherweise hat sie nicht nur Fett abgebaut, sondern auch Muskelmasse, das ist ja dann auch mein Problem. So, und nach der Diät hat sie einfach angefangen, nach 6 Monaten wieder normal zu essen. Aber man sagt, okay, ich hole mir alles wieder. Und hat einfach das Masche eingelagert, was ging. Und sie hat dann nicht nur die 3 Eckchen wieder drauf, sondern hat sie noch ein bisschen mehr da oben. Und das ist halt tatsächlich, ja, ich finde mal so die Wissanne, wie sie viele Diäten würden sie nicht tiefmünsch. Ja, sie, natürlich, wenn wir auf Betreibung. Das kann mal ein Anfang sein. Eine Ernährungsumstellung einzuleiten. Könnte Woche. Ja. Aber niemals dauerhaft, niemals so lange, dass ich meinen Körper in Bedrängnis bringe und der dann in eine andere Situation reinkommt. Und, da ist einfach unser Körper auch noch so gefüllt. Ne? So, wir haben es seit 200 Jahren, glaube ich mal, im Überfluss. Ne? Diese Wasserluftgesellschaft, wo immer Nahrung vorhanden ist. Und früher war es tatsächlich so, wenn man jetzt mal ganz früher sieht, Mittelalter, und auch noch weiter zurück, sind die Menschen immer wieder Mangelsituationen gekommen. Darauf ist unser Stoffwechsel im Moment immer noch eingestellt. Das heißt, wenn Nahrung vorhanden ist, wurde eingemangelt, wurde ein Fettpolster aufgebaut, mit keiner Nahrung vorhanden, also die leider im Mangel drin waren, also ein Hungerstoß, was auch immer, dann konnte davon gezerrt werden. Und das ist ja jetzt mit noch nicht mehr so. Und deswegen funktionieren die Diäten grundsätzlich nicht. Sie können Startschuss sein, also ein idealen Startschuss, eine Woche, zwei, um einfach reinzukommen, aber dann muss eine längerfristige Umstellung, um Entzündungen in den Griff zu kriegen, um Gewicht abzubauen, um Diabetes oder was auch immer. Ne? Das sind halt eben diese Dinge, die sind in der Name, dass der Doktor die Leute so viel an sich selber mit Ernährung verstehe ich was brauche ja. Ich. Na, also der ja. Google und man kann ja auch eine Ernährung auch im Internet nachlesen. Ne? Letztlich, wenn du die findest, dich auf verschiedenen Plattformen guckst, dann bist du Ernährung ein, Schluss, ich glaube, nie die Uhr. Kannst dich durchziehen.
Ja. Ja. Es ist ein Problem, auch in der Physiotherapie sehe ich das immer wieder, dass Patienten irgendwelche Übungen machen und die kriegen noch mehr Schmerzen dadurch, weil die Übungen einfach nicht für die zugeschnitten sind. Und wo haben die das her? Aus YouTube, Internet? Also ähnlich ist es mit der Ernährung.
Ja, nicht nur Ernährung. Das ist immer alles, auf der Google losgeht. Ja.
Irgendwo auch gut, aber nicht wenn es um die Gesundheit geht. Nee. Vielleicht hier noch eine kurze ergänzende Frage. Wie könnte man dann sinnvoll Proteinshakes einsetzen?
Sinnvoll Proteinshakes einsetzen, sag mal so, ne, wenn es jetzt Leberpasten geht. Also die Leberpulver ist so ein Fett. Ja, da hilft das. Also Fettleber, das ist dein Thema. Wenn Proteinmangel vorhanden ist, dass sie sich dann auch stimmen. Alter teilen, also oder heißt Jornrezidenz, ne? Da hat es ja in Berufung auch nicht mehr das, was die Wahrung gebrochen ist, ne? Und dann bauen die Leute immer weiter ab und dann kann man tatsächlich zur Unterstützung auch von älteren Menschen auch Proteinshakes geben. Hochwertig sind neue Proteine und so weiter, ne? Und gucken halt eben, dass auch schon Vitamine und Mineralien auch so gesetzt sind, gerade weil der Körper auch nicht mehr die Nährstoffe so aufnehmen kann, dass geht auch immer weiter zurück im Alter. Ne? Also sie können Nährstoffe am besten im Gesicht aufnehmen, aber dann mit unserem Alterungsprozess wird es auch immer schlimmer. Dann kann man noch Proteinshakes einsetzen, tatsächlich, weil man ja Proteine, also wenn man Magenverkleinerung am Alter für solche Dinge ernst aussehen. Und letztlich würde ich sagen, man sollte sich, wenn man Proteinshake einsetzen möchte, was ich grundsätzlich nicht verteufel, aber wirklich so eine Sache. Ich weiß, dass meine Kolleginnen und jeder Patientin nun mal meist weiblich ist, nun mal so, da habe ich so das nicht Problem und lieber eine Ernährungsumstellung gleich, ne, aber das ist ja nicht, was die Menschen wollen. Also auch Unterstützung und ihr braucht vielleicht auch mal einen Idealschuss und dann halt eben da auch in die Sanierungsstellung reinzukommen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, zu gucken, dass man sich da jemanden auch sucht, der ist. Alleine würde ich die Stimme Proteinschiff experimentieren.
Ja, ja. Es gibt noch eine sehr wichtige Stoffwechselerkrankung, die man mit Ernährung steuern, beeinflussen kann, und zwar Diabetes. Kannst du vielleicht kurz dazu noch was sagen und ob es da noch eine Verbindung zur Arthrose besteht?
Also Diabetes ist ja nicht etwa der zwei verschiedenen Formen. Ne? Man steht vorher Typ 1. Im Alter ist es jetzt nicht so, dass man schauen muss, welcher Typ es ist, aber trotzdem ist der Typ 2 Diabetiker ja der, der in Deutschland vorhanden ist. Auch bei weitem nicht mehr die Alterserkrankung. Diabetes ist einmal ganz grundsätzlich auch die Lifestyle-Veränderung, eine Lebensstil-Veränderung, dass man da halt eben schaut, okay, wie kann ich meinen Blutzucker jetzt in den Griff bekommen? Ne? Und das steht als allererstes tatsächlich die Bewegung und die Ernährung aus wieder. Das wird jetzt, also ich komme da jetzt auf die Arthrose, ich habe die Frage nicht vergessen, aber es steht.
Ist gut.
Ja? Weil man nicht wollte, einfach mal kurz nochmal da den Schwenk nochmal in die Ernährungstherapie machen. Ne? Und da, weil wir halt irgendwo ein bisschen noch über Cortisin gesprochen haben. Auch da ist es wieder so. Normalerweise kriegt man Ernährungsumstellungen an. Das wird aber in den meisten Praxen mittlerweile gemacht. Also wir fangen gleich mal an, Medikamente. Macht auch Sinn, wenn der HDNC wie du nicht mehr bin ich das selber bedeutet. Jetzt aber auch nur. Aufschneiden eines Symptoms, ne? Und wir haben zwei im Bett verursacht, nämlich beim Typ 2 mit der Ernährung, mit unserem Lebensstil, mit zu wenig Bewegung und so weiter. Und da ist man halt eben doch wieder, ne, mit einzeln betrachtet. Wir haben Diabetes oder wir haben Arthrose oder wir haben Rheuma oder wir haben sonst Krone oder was auch immer. Und das ist Problem. Und wenn ich jetzt mal den Schwenk zur Arthrose mache, dann muss der Vertigo, Diabetiker, wenn der Blutdruck was schlecht eingestellt und nicht im Zielbereich sind, eher zur Arthrose neigen. Warum? Weil einfach unser Gewebe verzuckert. Ja? Genau. Wie die Wehe, also jedes Gewebe, ne? Normalerweise sind wir ja wirklich eine Nebenerkrankung oder Folgeerkrankung von Diabetes, Herz, Schlaganfall, HOA, also arterielle Verschluckskrankheit nicht, und dann halt eben noch die Augen und die Nieren und die Nerven. So, aber nach oben nimmt keiner, aber jedes Gewebe kann verzuckern. Und wenn unser Gelenkschema zuckert, also viel Zucker angefangen, kann nicht mehr in die Zelle rein. Das lagert sich dann einfach ab. Ja. Dann ist dann doch so, dass es belegt nicht mehr an die Arschloch. Wo ich die Und dann kommt es, kann es auch zu Arthrose kommen. Und tatsächlich sind Diabetiker gefährdeter als andere an Arthrose zu erkranken. Ne? Also erstmal ist es jetzt so die Altersgruppe ab 45, ne? Wo dann halt immer schon langsam Diabetes kommt. Das sind natürlich mittlerweile viele jüngere Menschen, die natürlich dann erkrankt sind, aber gerade zu Bunny ist es wirklich so, ne? Sind dann meistens auch die Männer, die sich dann nicht so an Jungsbeziehungen halten. Und dann kommt es halt eben zu Folgeerkrankung. Ja. Also ganz grundsätzlich, ne, wenn man es jetzt einfach betrachtet, dass sich miteinander dicken, aber es beeinflusst sich gegenseitig. Und das ist schon kein Problem.
Also ist dabei ein wichtiges Zusammenspiel von Ernährung und Bewegung, gerade beim Diabetikern, und die schon arthrotische Erscheinungen haben, vielleicht auch schon eine Arthrose, die schmerzhaft ist, vorhanden ist, dass man eben diese Faktoren gezielt mit Ernährung und Bewegung behandelt. Um das mal kurz zusammenzufassen.
Genau so kann man das zusammenfassen. Ja, also das ist so lang. Die Arthrose und der Diabetes wird der Eignungstherapie sollte tatsächlich sein Hähnchen in die Stelle. Und wenn man jetzt nochmal so auf Ernährungsempfehlungen guckt, natürlich gibt es vereinheitlichte Ernährungsempfehlungen. Aber, wie weiß ich jetzt ja auch viel, aber je nachdem, wie es halt eben so ist, ne? Klar, Diabetiker sollten lieber sich in den Rahmen annähern, ne? Funktioniert auch übrigens wunderbar bei der Arthrose. Ja, aber dann halt eben auch wirklich auf die Qualität der Lebensmittel schauen und weniger rotes Fleisch und weniger weiße Lebensmittel.
Genau. Wie stehst du zum Koffein?
Es ist erwiesen, dass Koffein tatsächlich auch die Sensitivität von Insulin erhöht. Also wir produzieren Insulin in unserer Bauchspeicheldrüse und das kann er besser in den Körper setzen. Für den Arthrose-Erkrankten ist es so, dass es grundsätzlich erstmal nicht verboten ist. Aber da eigentlich so eine Kinderbelastung, die dann individuell vertragen ist oder vertragen ist nicht. Das macht es in meinem Leben. Da ist die Selbstbeobachtung einfach ganz wichtig. Ja? Also, es kann dazu führen, dass Arthrose-Schmerzen sich verschlimmern. Einfach, weil es Säure bildet. Aber es kann halt eben auch nichts machen. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, dass man nicht mehr als 2-3 Tassen täglich trinken sollte und alles, was über 6 Tassen am Tag ist, also Kaffee, ne? Ich bin ja so kaffeesüchtig. Das finde ich solche, man mal gucken, ob man nicht erstmal auf 4 Tassen kommt und wenn vielleicht auch noch auf weniger, dann wird das dann halt eben, ja, der ordentlich negativ beeinflusst. Aber erstmal, was entschädigen.
Und in Bezug auf Koffein, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo man eher das einnehmen sollte? Oder ist es unabhängig von der Zeit? Also lieber spätabends oder morgen früh? Was ist
ja,
so deine
Koffein Empfehlung? Ist ja ein Wassmacher auch, ne? Also es lockt ja nicht unbedingt für einen guten Schlaf. Also es haben manche Menschen zumindest, es gibt Menschen, die können auch Kaffee trinken. Aber da auch wieder für mich so diese Individualität wichtig, ne? Warum soll ich jemandem sagen, der darf abends keinen Kaffee trinken oder kein koffeinhaltiges Getränk zu sich nehmen, wenn er gut schlafen kann, wenn das nicht sein Problem ist. Wenn es sein Problem ist, sollte er nach 15 Uhr nichts mehr trinken. schwierig. Ne? Koffein ist ja nicht nur im Kaffee enthalten, sondern ist ja auch in Energy enthalten und solche Sachen. Bei Energy ist schon mal ein anderes Thema. Dann darf man das meistens das Freitagsgetränk auch wieder gesundlich orientieren, bleibt in dem Sinne. Und auch ja, Taurin ist dann noch drin. Manchmal, weil es dann halt eben auch wieder zu einer, ja, dann zu einer Abhängigkeit von kann. Ne? Du kannst nicht einfach aufhören, irgendwelche zu trinken. Aber du kannst auch nicht aufhören, auch was kann das geschehen, das geht auch nicht. Nochmal jemanden, der sehr jeden Tag geht, hat einen Kaffee trinkt, der soll nur einen Kaffee weglassen. Wird nicht gehen.
Also da entsteht auch eine Abhängigkeit von Koffein.
Ja, grundsätzlich hin. Auf jeden Fall. Aber ich würde das jetzt nicht als Problem ansehen. Das ist nicht so wie das hier zum Beispiel mit Cortison ist oder wie es jetzt auch mit dem Rauchen ist, wie mit Nikotin und solche Sachen. Das muss man auch fein betrachten, ne? Da. Ich kann nur abhängig sein von Süßigkeiten, das sind total. Ist auch nicht viel, aber nicht darf zu geben. Ja, aber darf ich ja die Karte noch was? Das ist eine tote. Das ist nicht, genau. Ist doch immer wieder als individuell tätig.
Ja, genau. Hier auch vielleicht noch eine ergänzende Frage. Kann Nikotin auch gesund sein? Es gibt ja zum Beispiel Studien, wo eben Raucher im Verlauf der Lebenszeit eher weniger dazu geneigt sind, neurologische Erkrankungen wie Parkinson, MS etc. zu bekommen. Ist reines Nikotin, kann es auch gesund sein? Oder?
Finde ich schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es diese Studien, ne? Menschen, die können dem dann rauchen kriegen können, alles richtig. Natürlich kann das auch. Immer da muss man mal sehen, die Dosis macht das Gift, ne? Aber letztlich so als wirklicher Raucher, ich finde, es hat mehr Nachteile als Vorteile. Einfach für die Leber belastet wird, aber als feiner Nikotin ist tatsächlich ist auch ein Suchtmittel, ne? Genau. Insofern finde ich die Frage schwierig, als dass ich dann keine Empfehlung geben kann, ne? Da muss man eigentlich wirklich nicht wirklich fassen, was kannst du nicht für Vorteile haben, aber was kannst du nicht auch für Nachteile haben. Und wir können uns auch damit vergiften, ne? Das ist natürlich giftig, und das ist, ich hab dazu, stimmt, das ist genau wie mit Cannabis, ne? Natürlich können die Cannabispflanzen ohne THC, ne? Das sind die männlichen Cannabispflanzen, die weiblichen, die haben THC und das wirkt auch Schnäppchen. Also richtig. Und wenn da ein Schnell geht, würde ich sagen, ja, kann man verwenden, aber es würde nicht das letzte Mittel sein.
Ja, genau. Gibt es wichtige Nahrungsergänzungsmittel, die du eventuell den Patienten empfehlen würdest oder grundlegend empfehlen würdest?
Nahrungsergänzung, ja, wir können das Community auch nochmal wieder auf die Sendegesundheit. Wir können Nahrungsergänzungsmittel natürlich nehmen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die auch in die Zelle reinkommen. Es gibt ja die Befürworter Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt die Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln. Und da reiben sich ja auch die Meinungen auch wieder aneinander. Ne? Sagen, Nahrungsergänzungsmittel bringen mich. Die bringen sehr wohl was. Die bringen aber nur was, wenn ich auch dafür sorge, dass ich meine Zelle aufnahmebereit mache. Und wie passiert das? Ne? Also wieder dieses Omega-3 und Omega-6-Thema. Wenn ich zu viel Omega-6, also entzündungsfördernde Fettsäuren esse, in meiner Ernährung drin habe, dann wird die Zelle fest und hart. Wenn ich viel Omega-3 habe, dann wird sie geschmeidig und kann auch Stoffe aufnehmen und Abfallstoffe, die sie ja auch produziert, nachgeben. So, und dann funktioniert der Stoffwechsel auch sehr gut. Bevor ich Nahrungsergänzungsmittel empfehle, würde ich immer sagen, schau doch einfach mal in einen Test, wie ist seine Fälle aufgebaut. Wir machen am besten mit einem Trockenbluttest, man halt sich die Fälle anguckt, nicht das Serum, das beim Arzt datiert. Da kann man nämlich nur den Ernährungszustand der letzten 2 Wochen sehen. Und an der Zelle direkt oder in der Zelle direkt kann man einfach sehen, wie aufnahmebereit ist sie, wie ist das Verhältnis. Wir sollen Verhältnis von 1 zu 3 haben, also ein Teil Omega 3, zwei Teile Omega 6. Das ist wissenschaftlich erwiesen, gut funktioniert. Alles, was drüber ist, dann wird die Zelle einfach sehr gut elastisch, würde ich jetzt mal bezeichnen. Ne? Gibt es auch ein bisschen mehr. Ja, also es kann nicht mehr aufnehmen. So, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich erstmal dafür sorgen, mit Omega-3-Supplementation, dass ich mein Verhältnis wieder in die Waage bringe, nämlich mindestens 1:3. Und dann kann ich schauen, was nehme ich noch ein. Und da ist dann tatsächlich Vitamin C-Thema, wie man dann halt eben gucken kann. Ist einfach beteiligt an der Kollagenbildung. Ne? Brauchen wir, also Kollagen einfach ein Teil am Knorpel. Wir brauchen tatsächlich auch für unser Immunsystem. Ne? Grundsätzlich kann man jetzt erstmal sagen, wenn ich keine Zitronen oder kein frisches Gemüse esse, weil das ist erstmal das Mittel der Wahl. Aber man kann es natürlich zuführen. Dann ist Zink und Selen wahnsinnig wichtig für die Gelenke. Bei Zink und Selen sind einfach ein Radikalshänger. Also Radikale bringt sozusagen das, was unsere Zelle angreift. Und die helfen uns einfach manchmal auch, ja, das Gelenk vernünftig zu ernähren. Und ja, Nahrungsmittel wieder enthalten wie Fisch, Fleisch und halt eben, ja, alles, was gar nicht mal was eine Arthrose-Krankheit eigentlich nicht mehr essen sollte. Ne? Also so Schweinefleisch, Rindfleisch, da kann man das finden. Auch Milchprodukte sind übrigens auch ein gut Omega-6-Träger. Aber da sind halt eben Zink und Selen auch drin enthalten. Und wenn man das halt eben reduziert, macht es schon drin, da auch was einzunehmen. Und letztlich ist auch Vitamin D für Knochenstoffwechsel wahnsinnig wichtig. Und wir haben in Deutschland leider Vitamin D-Mangelland, weil die es erstens mal im Winter kann man es gar nicht aufnehmen. Im Sommer ist es jetzt wieder so, wir können es nur in der Mittagszeit oder ab 10 bis 15 Uhr, da haben wir genügend UV-Strahlung,
dass sie
überhaupt wieder nicht bilden können. Und deswegen bin ich da schon auf, dass wir das mal gerade so in so einer Erkrankung schon leidet. Eine psychische Supplementation nicht schlecht. Und es kann helfen. Ne? Ich weiß, das ist kein Allheilmittel. Aber es hilft, dass die Dünne wieder besser funktioniert. Genau. Also, haben wir zusammengefasst, entschuldige bitte, Omega-3, schauen wir, wird dann funktioniert und dann gucken wir dann nach Vitamin C, Zink, Selen, Vitamin D. Das ist also die Idee, die ich jetzt hier sehen will.
Und was würdest du noch zum Abschluss dem Patienten mitgeben, der schon eine Arthrose-Erkrankung hat oder vielleicht an Diabetes leidet? Hast du noch einen letzten Tipp für die Person?
Also dieser bestimmt finde ich gut, wenn ich die Menschen, die wirklich ihre Erkrankung auch fassen und auch viel machen. Ne? Aber ich würde auch immer empfehlen, nicht so viel Dr. Google zu fragen, weil das macht einen Pirre, ne? Also ich sag mal so, wenn man Dr. Google fragt, dann hast du am nächsten Tag noch 3 andere Krankheiten dazu. So, das sieht ein. Nimmt jetzt tatsächlich Diabetes. Wenn ich Arthrose gehe, dann immer, sie können das selber beeinflussen. Ja, also durch Bewegung. Durch gesunde Ernährung. Wir können tatsächlich auch Gewicht abnehmen. Ja, das was ja auch nicht nur bei der Biologie-Thema ist, sondern ja auch bei Arthrose tatsächlich einmal durch das Gewicht, was halt eben aufgelenkt wird, aber einmal dann natürlich auch unser Körperfett oder das Fett, was hier in unseren Bauchprogramm, das viszerale Fett, produziert einfach auch Stoffe, die Entzündung fördern. Und dann kann man natürlich auch gucken, was das mit Genussgiften, ja, also auch Alkohol ist in erster Linie nicht da, als Genussgift. Das können wir auch reduzieren. Das sind einmal die Dinge, die wir selber auch beeinflussen können. Natürlich auch Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ne? Und sagt, ich bin schlecht und weiter. Natürlich, ne? Auch höhere Fehlteile. Aber letztlich, was mir ganz wichtig ist, Alter, keine Krankheit. Ne? Wir können und wir können auch gesund altern. Und können wir mit Bewegung, mit so einer Ernährung. Also beides ist wichtig. Ne? Und die Ernährung spielt da vielleicht auch nochmal eine größere Rolle, weil letztlich, was müssen wir alle machen, wie jeden Tag immer, ohne Essen, ohne Nährstoffaufnahme, ohne Genuss, ist Bewegung auch nicht möglich. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man, wenn man es vorhat, tatsächlich sich anders zu ernähren, eine Ernährungsumstellung vorzunehmen, oder man hat schon eine Krankheit, solche Dinge. Jetzt die Möglichkeit, dass man zu einer Ernährungsfachkraft geht, die da Wort, nämlich Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler sind da die Berufe, ne? Und dann halt eben auch, wenn ich mich im Internet informiere, oder bitte doch gar verschiedene Finanzierungen war. Ja. Die wissen viel. Aber das ist einfach, ne? Wir sind die Experten. Ich bin Expertin für Ernährung, du bist Experte für Bewegung, Physiotherapie und so weiter. Und jetzt abhaue ich meine Gesundheit an. Und da möchte ich einfach nochmal drauf appellieren. Ne? Natürlich kann man sich das alles in Anführungsstrichen reinziehen. Ja. Es kann auch helfen, aber es ist nicht das Allheilmittel. Und wenn ich Hilfe brauche, dann gehe ich doch auch zu den Experten, den ich dafür zuständig ist. Und nicht, weil, und das möchte ich Ihnen doch ganz kurz sagen, Ernährungsberatung ist in Deutschland nicht geschützt. Ne? Also, wenn du morgen auf die Idee kommst und sagst, ja, ich möchte meiner Praxis Ernährungsberatung anbieten und ich habe da mal Wochenendkurs gemacht, dann hast du das machen. Du kannst dich dann Ernährungsberater nennen. Und das wollte man halt eben immer, wenn man, gerade wenn man auch Ernährungsberater wurde, immer im Hinterkopf haben. Ne? Genau.
Ja, die Eintrittsschwelle für, um sich Ernährungsberater zu nennen, ist leider sehr gering. Und die Leute vertrauen eher einer Person im Internet anstatt den direkten Ansprechpartner vor Ort oder eine Person, die tatsächlich eine Expertise hat, wie du, Doreen. Und hier auch nochmal ein Dankeschön für deine Expertise und das Wissen, was wir heute unseren Zuhörern mitgeben konnten zum Bereich Arthrose, Ernährung, Diabetes und wie man das vermeiden kann und vor allem die Supplemente und Nährstoffe. Ich hoffe, dass Sie bei dem nächsten Podcast auch wieder einschalten und unser Kanal abonnieren. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal.